Heinsberg schafft mehr. Der Podcast, präsentiert von der Volksbank Heinsberg. Heute mit Laurin Melms und
Wolfgang Otto. Hi.
Hi, Laurin. Grüß dich.
Wir möchten heute mit dir so ein bisschen drüber sprechen. Klar, der Name Otto ist in Heinsberg gut bekannt, mittlerweile seit über 15 Jahren zumindest, durch Otto Gourmet. Ich glaube, das ist so das, womit ihr euch auch den meisten Tag über beschäftigt. Das war eine ziemlich verrückte Sache, wenn ich das richtig gelesen habe. 2004 hat dein Bruder dich angerufen, Stefan, der war gerade in den USA und hat gesagt, Wolfgang, wir müssen was machen. Wie kam es dazu, dass ihr Otto Gourmet gegründet habt?
Ja, das war wirklich sehr, sehr überraschend an dem Abend oder ich sag mal bei ihm war es abends, bei mir war es, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich sag mal 4 Uhr morgens in der Nacht. Der Hintergrund ist einfach, wir als drei Brüder, wir sind ja sehr nah aneinander geboren. Ich bin Jahrgang 68, Michael der mittlere 67 und Stefan der älteste Jahrgang 66. Wir wollten als Brüder immer was zusammen machen. Und Stefan ist, ich glaube, 2000 in die USA gegangen, nach New York, und war immer auf der Suche nach einem Geschäftsmodell, was auch hier in Deutschland funktionieren könnte. Und hat da, ja, ich sag mal, Fleisch-Online-Versand entdeckt. Und hat gedacht, und was sich ja jetzt auch bestätigt hat nach 15 Jahren, dass es ein funktionierendes Geschäftsmodell sein könnte. Ja, und hat dann seine Brüder zusammengetrommelt. Und das war dieser, ja, ausschlaggebende Anruf damals für ihn, 10 Uhr abends, bei mir 4 Uhr morgens.
Wie war das? Hat er irgendwie was Spezielles nochmal gegessen? Oder was war da so der ausschlaggebende Grund?
Genau. Er hatte sich online ein Stück Fleisch, ein Wagyu-Steak online bestellt und war halt von der Fleischqualität total begeistert, die er so noch nicht gegessen hatte und dies damals in Europa auch so in dieser Qualität nicht gab. Und das war der ausschlaggebende Grund, wo er sagte, komm Wolfgang, lass uns Wagyu importieren nach Europa, nach Deutschland, lass uns ein Geschäftsmodell damit starten.
War das denn für dich schon immer so ein Thema, wo du gesagt hast, ja, Fleisch oder Gastronomie interessiert mich an sich, oder war das dann quasi was komplett Neues für dich?
Also das Thema Fleisch hat mich jahrelang nicht interessiert, weil ich war wirklich von 1995 bis 2003, nee, Entschuldigung, da muss ich zurückrechnen, bis 95 war ich Veganer. Weil ich kam aus den USA mal zurück und war total erschlagen von dieser Fleischmasse und habe gesagt, ab dann esse ich vegetarisch. Das war 1989. Also das Thema Fleisch stand bei mir überhaupt nicht auf dem Fokus. Was allerdings auf dem Fokus stand, war das Thema Genuss, also gute Lebensmittel, artgerechte Lebensmittel, also wo die Lebensmittel herkommen, das stand immer im Fokus.
Mhm. Ja. Aber ist ja eigentlich verrückt, dass du als ehemaliger Veganer jetzt eine der größten Versandfirmen für Fleisch in Deutschland führst.
Ja, das ist zumindest für die Story ist das immer wieder ganz, ganz nett zu erzählen. Aber wie gesagt, es war damals, als ich dann wieder angefangen habe, Fleisch zu essen, war eigentlich genau das, was wir heute verfolgen. Ich wollte wissen, wo kommt das Stück Fleisch her? Wer hat es produziert? Ist es artgerecht produziert? Sind die Tiere unter vernünftigen Lebensbedingungen gehalten worden? Und auch das, was wir heute vertreten, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Also das predige ich heute noch und lebe es auch heute noch vor. Ich esse wieder Fleisch, aber wirklich ganz, ganz selektiv. Und ich glaube, das ist dieses Bewusstsein, was damals unbewusst durch die Firmengründung wieder hervorgekommen ist. Weil, wie gesagt, nicht ich habe die Idee gehabt, sondern mein Bruder Stefan hat die Idee gehabt, Fleisch zu importieren, und dass das nachher dieses nachhaltige, artgerechte Thema geworden ist, hat in der Hauptsache mit unserem ersten Züchter, mit der Morgan Ranch zu tun, mit Dan Morgan, weil er diese Philosophie einfach gelebt hat, ne, die wir dann übernommen haben für Deutschland, für Europa. Das war damals sowas von ungewöhnlich. Heute ist es, ja, ich sag mal, in aller Munde natürlich, dass man, dass ganz viele Leute darauf Wert legen, wo kommt mein Stück Fleisch her.
Ja, auf eurer Homepage steht, ihr seid quasi dann aus der Garage gestartet, nur dass diese Garage nicht im Silicon Valley stand, sondern halt in Oberbruch.
Genau,
im Elternhaus. Was war das?
In unserem Elternhaus stand die Garage, das ist tatsächlich so.
Was war das für eine Anfangsphase? Wie war die geprägt?
Oh, total, ich sag mal, New Economy, Startup-Phase. Man war für alles selber verantwortlich, du hast alles selber gemacht, wir waren ein kleines Familienunternehmen. Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat Isolierkartons, die es damals noch nicht so im Ganzen zu kaufen gab, sind wir hier zu Mobau Wirz gefahren, haben die Styropor Meterware zurechtgeschnitten, in einen Umzugskarton gepackt, das Fleisch auf der Werkbank tatsächlich da reingepackt. Mein Vater hat noch einen Rosmarinzweig reingelegt und dann ist der große LKW gekommen, der 30-Tonner, und hat ein Paket für einen Kunden abgeholt in einer, ja, Privatstraße, nenne ich es mal, also nicht aus einem Industriegebiet heraus, sondern in einer Privatstraße. Es war sehr, sehr abenteuerlich. Wir hatten eine Rufumleitung auf mein Handy, weil damals war ich der Einzige, der fürs Unternehmen in Deutschland gearbeitet hat. Das heißt, wir wollten natürlich auch darstellen, dass wir ein vernünftiges Unternehmen sind und nicht in, ja, auf einen Anrufbeantworter laufen und so nach dem Motto, ich rufe dich übermorgen zurück, sondern du musstest 24 Stunden erreichbar sein. Es war sehr, sehr abenteuerlich. Da gibt es tolle Geschichten zu erzählen, die sich im Nachhinein sehr skurril anhören.
Und dann hat sich das Ganze aber relativ schnell zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Und mittlerweile seid ihr einer der Big Player in Deutschland. Wie kam dann diese Entwicklung? Wurde das relativ schnell angenommen oder gab es auch ein bisschen zähe Phasen?
Ja, ich sag mal, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Natürlich, die ersten Jahre waren sehr, sehr zäh, ne? Also so von der Umsatzentwicklung. Im ersten Jahr machst du 20.000, im zweiten Jahr machst du 100.000, im dritten Jahr machst du 300.000 Euro Umsatz. Das hört sich jetzt recht viel an, aber ist natürlich, man springt nicht von 0 auf zig Millionen. Es war schon, ich sag mal, mit sehr viel Entbehrung geprägt, diese Zeit. Also auch für uns, für unsere Familien. Zeitlich gesehen waren das 7-Tage-Woche, 100 Stunden über Jahre hinweg. Also das hört sich im Nachhinein alles ganz entspannt und auch teilweise lustig an, aber es war mit sehr viel Entbehrung eigentlich verbunden. Und diesen Durchbruch haben wir eigentlich geschafft aus meiner Sicht, weil wir dem Zeitgeist voraus waren. Alle Kunden, die wir damals angesprochen haben, wir hatten für uns, ich sage jetzt mal, das beste Fleisch der Welt entdeckt. Das bedeutete natürlich, dass wir auch die in Deutschland dafür, ja, die Kundschaft dafür finden müssen. Und wo findet man die? Natürlich in der Gastronomie, in der Sterne-Gastronomie. Und vor 15 Jahren waren die alle sehr, sehr neugierig, wenn jemand mit einem neuen Produkt ankam. Wir waren so ein bisschen wie die Exoten. Ja, da kommen drei Jungs, die eigentlich keine Ahnung von Fleisch haben, die keine Ahnung von Gastronomie haben und erzählen mir, dass sie ein ganz tolles Produkt haben. Und das hat die damaligen Köche, die heute noch alle zu unserer Kundschaft gehören, ob das, damals kann ich mich noch erinnern, ein Dieter Müller, ein Harald Wohlfahrt, ein Joachim Wissler, ein Klaus Erfurt, ein Christian Bau, also wirklich die Top-Köche Deutschlands, Stefan Marquardt, Tim Melzer und wie sie alle heißen, das hat die begeistert. Und ich glaube, das war dann, ja, ich sag mal, mit der rheinischen frohen Art, die wir denen entgegengebracht haben, mit dem professionell aufgestellten Unternehmenskonzept, was wir denen gezeigt haben, das war dann nachher der Durchbruch.
Und ich lese mittlerweile, gehören 11 der 15 Drei-Sterne-Köche im deutschsprachigen Raum zu euren Kunden. Das heißt, ist eher so der Koch euer Kunde oder auch der Privatverbraucher?
Sowohl als auch. Also wir kriegen die Menge, die wir brauchen, und die logistische Menge kriegen wir über unsere Köche hin. Wir haben ungefähr 1.000 gastronomische Betriebe, die wir beliefern aus Heinsberg heraus im deutschsprachigen europäischen Raum, aber auch circa 80.000 Privatkunden. Und jetzt gerade im letzten Jahr hat sich gezeigt, wie schön es ist, wenn man, ja, ich sag mal, seine Eier in mehreren Nestern hat. Das heißt natürlich, die Gastronomie ist bei uns vom Umsatz her eingebrochen. Dafür hat sich der Privatkunde wahnsinnig entwickelt. Also heute, normal habe ich immer gesagt, wir bedienen 50-50, also 50% unserer Umsätze gehen an Privat, 50% unserer Umsätze an die Gastronomie. Im Moment ist ein leichter Überhang in der Privatkundschaft. Das wird sich aber ändern, sobald der Lockdown wieder vorbei ist und Gastronomie aufmacht. Dann dürfte die Gastronomie wieder intensiver bei uns bestellen.
Aber das heißt, du siehst das auch so ähnlich, dass Leute sich jetzt im Lockdown oder in der Corona-Zeit nochmal viel mehr mit ihrem Essen auseinandersetzen, genauso wie sie das mit vielen anderen Sachen auch machen, dass das einfach nochmal ein wichtigeres Thema auch geworden ist?
Absolut, absolut. Also ich sag mal, das glaube ich, sehen wir bei uns ja selber. Also wenn wir den ganzen Tag zu Hause sitzen, was mache ich da und was mache ich abends? Dann fange ich an zu kochen und ich entwickle mich auch weiter beim Kochen, weil ich natürlich die Zeit habe, mich damit zu beschäftigen. War früher aus meiner Sicht Essen so nach dem Motto, ich muss nur satt werden und das ist Nahrungsaufnahme, ist heute Essen fast schon, also nicht nur ein Hobby geworden, sondern auch fast ein Kulturgut geworden. Ne? Die Leute tauschen sich über gutes Essen aus, über guten Wein aus. Was habe ich gestern gegessen? Die höchsten Suchanfragen im Internet sind über Rezepte. Die ganzen Instagram-Posts sind vom Essen. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die jetzt durch den Lockdown massivst verstärkt worden ist, ne? Weil wir noch mehr Zeit haben und dies auch nicht mehr aufzuhalten. Und davon profitieren wir natürlich.
Wie sieht das denn bei dir zu Hause aus? Schwingst du da selbst den Kochlöffel oder muss deine Frau ran?
Absolut. Nee, also ich sag mal, das Tageswerk, ne, hat früher meine Frau für die Kinder immer gemacht. Ne? Also dieses Standard-Essen. Und wenn es was Besonderes geben sollte am Wochenende mit Freunden, wenn man mit Familie kocht, habe ich immer geschaut, dass ich auch einen Teil dazu beitragen darf. Und Kochen ist für mich absolute Entspannung, absolutes Hobby. Ich glaube, wenn man sich 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit Kochen, mit Lebensmitteln, mit Ernährung auseinandersetzt, dann muss das zwangsläufig sein, dass man gerne kocht.
Ich habe gelesen, du gehst auch selten privat essen, was mich ein bisschen verwundert hat dann eigentlich. Aber das spielt dann wahrscheinlich da rein, dass du lieber selbst kochst und zu Hause den Abend genießt.
Nein, ich gehe eigentlich, also ohne Lockdown bin ich im Jahr ungefähr 200 Tage unterwegs. So, und diese 200 Tage verbringe ich natürlich in der Hotellerie, in der Gastronomie. Und da ist ganz viel, Veranstaltungsthemen auf Küchenpartys, auf irgendwelchen Events und dann wird man immer wieder mit tollen Essen natürlich versorgt, obwohl man nicht die Ruhe hat, sich dann 4 Stunden ins Restaurant zu setzen, sondern man arbeitet eigentlich immer. Und für mich ist dieses private Kochen wirklich eine Entspannung. Und wenn ich dann die Zeit wirklich für mich habe, muss ich nicht noch essen gehen. Aber mittlerweile hat sich das total gewandelt. Ich bin so heiß drauf, wenn die Gastronomie wieder aufmacht. Und ich glaube, die ersten Wochen werde ich regelmäßig essen gehen und mich verwöhnen lassen.
Da bin ich 100% bei dir. Ich kann es kaum erwarten, nochmal bedient zu werden. Vor allem dieses blöde Geschirr abräumen danach immer. Einfach mal alleine das schon nicht machen zu müssen und die Küche danach aufzuräumen.
Das stimmt.
Was gibt es denn bei dir, wenn du kochst? Gibt es so ein Gericht, wo du sagen würdest, das ist mein Paradestück?
Nein, das habe ich nicht. Das kommt nach Phasen. Da kommt es drauf an. Aber wenn ich koche, koche ich wirklich zu 80% vegetarisch. Also ich bin überhaupt kein Fleischesser, hört sich immer noch ein bisschen merkwürdig an, wenn es heißt, wie du isst dein eigenes Fleisch nicht. Meine Standardantwort darauf ist, ich verkaufe es lieber, anstatt es selber zu essen. Ich bin wirklich
nicht selbst der beste Kunde.
Nee, das bin ich tatsächlich nicht. Ich wenn ich von uns wirklich Sachen esse und ich esse ausschließlich Fleisch von uns, dann ist es aber kein Rindfleisch, sondern ist es eher Geflügel, dann ist es eher Fisch. Wir haben ganz tolle Fischqualitäten mittlerweile. Das geht eher so in diese Richtung oder verarbeitete Produkte wie ein Würstchen oder wie ein Burger, sowas. Aber ja, es geht immer so in die Richtung, da muss es in der Regel auch immer ein großes Stück sein, also ein ganzer Braten finde ich toll, weil ich esse wirklich sehr, sehr gerne in Gesellschaft und wenn es dann 4, 6, 8, 10 Leute sind, dann lohnt sich da auch etwas größer zu kochen.
Du hast eben schon gesagt, mittlerweile habt ihr auch Fisch im Sortiment, aber ansonsten hat sich Otto Gourmet ja auch ansonsten nochmal weiterentwickelt. Ihr bietet mittlerweile auch viele Kochschulen an. Stimmt das, dass ihr in Berlin mittlerweile auch einen Laden habt?
In Berlin, also ein eigene Läden haben wir nur in Heinsberg, unserem Männermetzger, und in Düsseldorf auf dem Karlsplatz, Stüttgen bei Otto Gourmet nennt sich das. Und ansonsten haben wir in Deutschland wirklich von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen ungefähr 80 Kooperationspartner, wo man unsere Produkte kaufen kann. Und genauso in Berlin gibt es den einen oder anderen, wo man Otto Gourmet-Produkte erwerben kann. Okay. Aber kein eigener Laden.
Ja, aber ihr habt euch ansonsten ja auch extrem weiterentwickelt und quasi dieses Thema Fleisch auch nochmal ja, hochwertig nochmal aufzuarbeiten und nicht nur das Fleisch zu verkaufen, sondern auch Grillworkshops zu machen etc. Vielleicht kannst du die Bandbreite nochmal kurz ansprechen und auch nochmal erklären, warum ihr euch für diesen Schritt entschieden habt.
Ja, das rührt daraus, dass wir, das ist jetzt schon über 10 Jahre her, dass uns natürlich bewusst war, dass ein Verbraucher ein Stück Fleisch, ich sag mal, was 10-mal so teuer ist wie beim Metzger oder im Supermarkt, dem die Vorstellungskraft fehlte, warum ist das denn so teuer? Und man kann viel über bunte Bilder und sicherlich auch Geschichten im Internet erzählen, aber uns war von der ersten Sekunde an klar, ich muss darüber kommunizieren und idealerweise im persönlichen Austausch. Und so haben wir angefangen, tatsächlich die sogenannte Perfect Meat Academy ins Leben zu rufen. Ich kann mich noch gut erinnern, der erste Partner, den wir hatten, war in Frankfurt, eine Kochschule, wo ich 4, 5, 6 Mal im Monat Kurse gemacht habe und einfach nur über gutes Fleisch erzählt habe. Also über die Herkunft, über die Rasse, über die Fütterung, über das Geschmacksbild, weil das ist vielen gar nicht so bewusst gewesen und immer noch nicht bewusst, dass Fleischqualitäten von ganz verschiedenen Komponenten abhängig sind. Ähnlich wie im Weinbereich, ne? Ich sage mal, jeder weiß, dass ein Riesling anders schmeckt als ein Chardonnay, als ein, ich sag mal, Burgunder. Das ist jedem klar. Aber dass ein Hereford-Rind anders schmeckt als ein Angus-Rind, was auf der einen Seite mit Getreide gefüttert wurde und auf der anderen Seite mit Mais gefüttert wurde, das ist den meisten nicht klar. Und wir mussten diese Unterschiede idealerweise am Produkt erklären. Und so ist, wie gesagt, diese Perfect Meat Academy entstanden. Und dadurch, dass wir natürlich selbst nur begrenzte Kapazitäten haben, also wir machen hier in Heinsberg in unserem Kompetenzzentrum, Fleischkompetenzzentrum, ungefähr 120 Kurse pro Jahr. Aber deutschlandweit, denke ich mal, ungefähr 1000, wo wir dann mit Partnern zusammenarbeiten, die nach unserer Vorgabe diese Kurse anbieten. Und es hat sich gezeigt, es ist total wichtig, wirklich interessierten Menschen das Produkt am Produkt näher zu bringen.
Ja. Mhm. Und was ich total interessant finde, ist, obwohl ihr jetzt so in ganz Deutschland verbreitet seid, du hast gerade gesagt, viele, viele Partner auch habt, quasi von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen auch verteilt, sitzt ihr nach wie vor in Heinsberg und nicht irgendwie in Düsseldorf, Köln oder sonst irgendwo. Warum stand es bei euch je zur Diskussion, von hier wegzufahren oder von hier wegzuziehen, oder war immer klar, wir bleiben da, wo es gestartet ist, nämlich ja nicht genau bei Mama und Papa in der Garage, aber zumindest in unmittelbarer Nähe?
Ja, also man muss dazu sagen, wir sind zur Schule gegangen, teilweise die Ausbildung hier gemacht und sind dann, ich sag's mal, in die große weite Welt gegangen. Ne? Mein Bruder ist nach New York gegangen, ich war in München, Michael war in der Welt unterwegs und uns war aber allen klar, dass wir wieder zurückkommen, wenn wir ein gemeinsames Unternehmen gründen, weil wir sind Heinsberger, wir sind alle hier geboren, wir haben unsere Freunde, unsere Familie hier. Das war uns von vornherein klar. Und sicherlich gab es, als wir gegründet haben, in Berlin hippere Locations und im Zweifel auch qualifiziertere Mitarbeiter. Aber das war uns eigentlich egal und man muss sagen, wir haben ideale Standortbedingungen vorgefunden. Dadurch, dass wir im alten Glanzstoffkomplex sind, haben wir auch so ein bisschen diese Start-up-Mentalität. Wer uns mal besucht, wird nicht glauben, dass wir ein Fleischversender sind, sondern jeder denkt, wir sind so eine Art Marketingbude, weil wir es doch sehr hip einrichten konnten. Das war uns schon wichtig, dass wir uns selber wohlfühlen. Und das ist der Grund, warum wir in Heinsberg sind. Und ich glaube, Heinsberg ist ein ganz hervorragender Standort für Europa. Der wird sich immer noch weiterentwickeln. Logistik ist heute, ob ich von Heinsberg aus versende oder von Berlin, ist ganz egal. Die Logistiker sind in der Lage, ganz Deutschland in einen Tag zu erreichen. Also ja, und die Mitarbeiter, die wir hier gefunden haben, ich glaube, da braucht sich keiner zu verstecken, dass er nicht nach Berlin gegangen ist, sondern auch in Heinsberg bleibt.
Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich immer so ein bisschen fuchst. Wenn ich sehe, wie gut ihr drei mit euren, also als Brüder miteinander arbeiten könnt. Also ich mag meinen Bruder auch sehr, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit ihm zusammen eine Firma zu führen. Gab das bei euch jemals irgendwie Clinch oder dass ihr da mal auch aneinander geraten seid?
Stell die Frage andersrum. Wann gab es keinen Clinch? Also ja. Wir reiben uns schon sehr, weil wir sind alles unterschiedliche Typen. Ich glaube, der Geschäftserfolg ist aufgrund dessen dass wir unterschiedlich sind, weil jeder bringt seine Stärken in dieses Unternehmen ein. Also wir sind uns nicht zu ähnlich, weil wenn wir uns zu ähnlich wären, dann wären wir andauernd im Wettbewerb. Dann sagt der eine, du, ich kann das besser als du. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis. Und das ist so eins der größten Werte, die unsere Eltern uns mitgegeben haben, dass wir uns immer wieder zusammenfinden und zusammen raufen. Aber ja, da verrate ich auch jetzt kein Geheimnis. Der Schein trügt manchmal. Also wir haben auch Themen, die wir intensiv diskutieren und wo einer dann schon mal vom Tisch aufsteht und sagt, ihr könnt mich alle mal. Aber am nächsten Tag finden wir immer wieder zusammen und versuchen das Unternehmen, was uns allen sehr am Herzen liegt, das ist alles unser Baby. Du musst wissen, das ist damit, wir haben die Selbstständigkeit gegründet, wir kommen aus dem Angestelltenverhältnis, wir wollen ein Generationenthema aufbauen, wir wollen was hinterlassen und das treibt uns alle an und ja, deshalb findet man sich immer wieder zusammen. Wären wir angestellt, ich glaube, da hätten wir schon überall, hätte jeder mal gekündigt.
Ich habe bei Steffen Sinzinger auf der Seite gelesen, du hättest gerne mehr Geduld, Detailtreue und handwerkliches Geschick. Würdest du das nach wie vor unterschreiben und was bedeutet das für so deine Mitmenschen, speziell auch für deine Brüder? Müssen die da öfters drunter leiden, dass du ungeduldig bist?
Absolut. Ich entscheide sehr, sehr schnell und dann auch schon mal komplett anders. Ich sag mal, ich bin da sehr situativ. Ich denke dann im Zweifel nicht so weit im Voraus, wo ich jetzt sage, das hat uns immer sehr viel, also die Spontanität hat uns sehr viel Erfolg gebracht, ne, in kürzester Zeit zu reagieren. Aber natürlich leiden andere Menschen darunter, die gerade auch anders gestrickt sind, die doch gerne planen. Und nicht, wenn ich jetzt anrufe, ich sage, komm, wir machen heute Abend, machen wir noch ein Dinner für 20 Leute, weil habe ich Bock drauf. Ne? Und das ist für den einen oder anderen schwierig. Für mich ist das überhaupt nicht schwierig. Da bin ich halt vom Typus her ja so gestrickt. Und das ist heute immer noch so, muss ich leider sagen. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden, jetzt auch durch Corona. Also ich habe auch gelernt, am Wochenende mal zu Hause zu bleiben und mal abends nichts zu tun. Also ich habe nicht mehr so die Hummeln im Hintern und genieße das auch. Hat vielleicht auch was mit dem Alter zu tun, kann ich nicht beurteilen. Aber eigentlich will ich immer noch, ja, die Ungeduld ist in mir drin. So, und ja. Dieses Thema Handwerkliche, da bewundere ich einfach meinen Bruder Michael, den nenne ich mal gern den Daniel Düsentrieb, der kann alles, ja, von der IT bis einen Motor auseinandernehmen. Das finde ich so toll. Und weil ich habe schon ein Problem, eine Lampe von der Decke zu schrauben. und ja, da muss ich ihn immer fragen und naja, dafür habe ich andere Stärken.
Wir haben eben schon mal über die Entwicklung von Otto Gourmet gesprochen und du hast eben auch schon mal angesprochen, es gibt eigentlich nur zwei Läden, die ihr selbst betreibt. Mhm. Einer davon ist der Männermetzger auf der Hochstraße in Heinsberg. Ein ganz interessantes Konzept, wie ich finde, weil es ist eine Mischung aus Restaurant und Metzger. Ja. Wie kam es zu der Idee?
Die Idee ist eigentlich daher entstanden, dass wir nicht zu 100%ig zufrieden waren mit den Konzepten, die unsere Kunden bis dato hatten, wie sie unser Fleisch anbieten. Und da haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns mal so ein Store machen, wo wir der Meinung sind, dass Fleisch am besten kommuniziert wird. So, und Stefan, der ist bei uns hier der große Stratege, sage ich mal, der wirklich sehr viel Studien liest, der sehr analytisch vorgeht und so, was hatte er herausgefunden? Sagt, pass auf, so ein Konzept mit einer Metzgertheke kann nur funktionieren, wenn ich auch ein gastronomisches Konzept dabei habe, weil in den Städten, in denen wir uns bewegen, Heinsberg hat 40.000 Einwohner, wird niemals eine hochwertige Metzgertheke funktionieren, weil das Einzugsgebiet ist gar nicht da. Wir gehen davon aus, dass unsere Produkte 1% der Bevölkerung kaufen können. So, und 1% von 40.000 sind 400 Leute. Von 400 Kunden kann ich keinen Laden in Heinsberg aufrechterhalten. Also mussten wir halt, wie machen wir das, um das Metzgertheken-Thema zu unterstützen? Ja, eine gastronomische Einheit, um unseren Kunden auch wiederum unser Fleisch näher zu bringen, weil das ganze Thema ist nur entstanden aufgrund des Hintergrunds, dass wir über Fleisch kommunizieren wollen. So. Und diese Kombination haben wir dann an den Start gebracht, 2015. Am Anfang sehr, sehr holprig, muss man sagen. Wir wussten selber noch nicht, was so richtig funktioniert, worauf reagiert der Gast. Uns war klar, dass wir 3 Jahre brauchen, um dann auch nachher ein Konzept zu haben, was ertragreich ist. Und ich glaube, das haben wir auch mittlerweile gefunden. Ohne Lockdown ist der Männermetzger sehr, sehr gut besucht, macht sehr viel Spaß hinzugehen und funktioniert sowohl in der Metzgertheke wie auch in der gastronomischen Einheit.
Wenn wir mal zurückschauen auf die letzten 15 Jahre und uns erinnern an diesen Anruf, den du nachts um 4 bekommen hast von deinem Bruder, wo du gesagt hast, ja, ich bin dabei, wahrscheinlich auch eine der spontanen Entscheidungen, über die wir eben gesprochen haben. Gab es denn jetzt in den letzten 15 Jahren irgendwas, was du bereust, wo du sagst, okay, da hätten wir vielleicht dann doch nochmal drüber nachdenken müssen? Ich denke, grundsätzlich die Idee, Otto Gourmet zu gründen, die bereust du auf keinen Fall. Aber gibt's irgendwas, wo du sagst, das würde ich jetzt anders machen?
Also es gibt einzelne kleine Entscheidungen, die ich oder die wir als Geschäftsleitung hätten anders machen können. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das waren die besten 15 Lebensjahre, die ich verbringen durfte. Wir durften ein ganz tolles Unternehmen entwickeln. Für mich persönlich, den Eingangsbereich der Sansibar betrete, da werde ich empfangen, genauso wie beim Christian Bau, wenn ich hinten Ware anliefer. Also für mich persönlich ich bereue gar nichts. Ich könnte noch nicht mal sagen, Mensch, das hätte ich anders machen müssen. Überhaupt nicht, nee. Also ich bin mehr als zufrieden und hoffe, dass diese Zufriedenheit noch ganz, ganz lange anhält, weil Zufriedenheit bringt Energie und wir brauchen, um unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln, noch ganz viel Energie. Also wir sind ja noch nicht angekommen und sagen, wir setzen uns jetzt mal hin. Wir sind die erste Generation, wir arbeiten gerade mal 15 Jahre an dem Thema. Frag mich in 15 Jahren nochmal, das ist der Moment, wo ich aussteigen will, ob ich was anders gemacht hätte, da werde ich dir bestimmt sagen, jo, ich bin 10 Jahre zu spät oder zu früh ausgestiegen.
Werden wir sicherlich nochmal ins Gespräch kommen. Wahrscheinlich dann mit deinem Sohn direkt in einem.
Ja, oder meine Tochter, die ist eigentlich ein bisschen engagierter in der Gastronomie oder in der Kulinarik unterwegs.
Okay. Zum Ende hin würde ich dir gerne noch 10 Schnellfragen stellen, beziehungsweise 10 Sätze anfangen, mit der Bitte, die dann kurz und knapp zu beenden.
Ja.
Ich denke, das Prinzip ist relativ einfach. Wir fangen an mit das perfekte Wochenende.
Samstagabend Veranstaltung, Sonntag früh ausschlafen, gute Weine, gutes Essen.
Dann passt der nächste Punkt. Das beste Essen, das ich je gegessen habe.
War vegetarisch in Nürnberg in der Essigbrätlein.
Was war das?
Das war eine Gurkensuppe.
Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet.
Da musst du mal hin. Spektakulär.
Ich schreibe es auf meine Bucketlist. Als Kind wollte ich schon immer.
Nächste Frage kann ich dir nicht beantworten. So viele Sachen, glaube ich. Ich glaube, selbstständig sein.
Ja. Okay, das nehme ich. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe, dann möchte ich?
Kochen.
Okay. Das Schöne an der Region ist?
Die rheinischen Frohnaturen, entspannte Leute, ja.
Okay. Mein Lieblingsort in Heinsberg ist?
Die Villa Glanzstoff.
Auch was, hast du dir dadurch jetzt auch noch einen Traum erfüllt? Jetzt irgendwie mit der Villa Glanzstoff in Oberbruch?
Ja, ich glaube schon, das war auch so eins dieser Projekte, die ich unbedingt machen wollte. Ne? Also aus der Situation heraus, lass uns mal was machen. Und ich glaube, das, was dabei entstanden ist, also bin ich total stolz drauf. Und ich glaube, auch dieses Baby, die Villa Glanzstoff, steht noch am Anfang.
Okay, wir sind gespannt, was da noch entwickelt. Auch wir als Volksbank Heinsberg haben ja schon mal im letzten Jahr da eine sehr schöne Veranstaltung veranstaltet. Die Gartengaudi, ich glaube, auch das hat auf jeden Fall noch Zukunftspotenzial.
Sehe ich auch so.
Nächste Frage. Wenn ich doch mal wegziehen würde, dann?
In den Süden nach München.
Okay, aber nicht irgendwie in die Sonne, sondern schön in Deutschland bleiben?
Ja.
Okay. Wenn ich in der Region etwas verändern könnte? Dann?
Noch coolere Gastronomie.
Fehlt dir das irgendwie bei uns?
Absolut. Ich sag mal, wo gehst du hin essen? Also ich bin nichts gegen, aber wir haben zu viel Standard. Das ist mein Thema. Diese besondere Gastronomie, die auch Spaß macht, hinzugehen, den besonderen Italiener, den besonderen Griechen, weißt du? Und nicht dieses, lass uns mal gut und günstig essen. Also ich glaube, hippe Locations, coole Leute, das fehlt mir so ein bisschen. Ich möchte nicht unbedingt nach Düsseldorf oder Aachen fahren, um das dann zu finden oder Köln.
Ja, stimmt. Muss ich dir recht geben, auf jeden Fall. Wenn Corona vorbei ist, mache ich als erstes.
Essen gehen.
Haben wir eben schon drüber gesprochen.
Und ich glaube auch wieder reisen.
Das ist, glaube ich, auch was, was bei mir als erstes wieder auf der To-Do-Liste steht. Nochmal schön reisen. Und
Ja.
der letzte Satz ist: Heinsberg schafft mehr ist.
Eine tolle Initiative, die wir wirklich, wirklich unterstützen. Wir freuen uns, dass so viel engagierte Unternehmen hier vor Ort ansässig sind, dass ihr als Volksbank auch wirklich ein Ohr für die Unternehmer habt. Also das finde ich ganz, ganz toll. Wir finden uns oder wir fühlen uns sehr, sehr supported, sehr unterstützt. Vielen Dank dafür.
Lieber Wolfgang, ich danke dir ganz herzlich für die letzte halbe Stunde. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
Mir
Und
auch.
wir hören uns dann spätestens in 15 Jahren wieder.
So sehen wir aus. Mach's gut.
Danke dir.